Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und patsch! Ist wieder Montag. Hier ist die beste Sportsendung im deutschen Fernsehen. Hier ist der beste Thomas Wagner, den man kriegen kann. Und der beste Timo Schmidtchen aller Zeiten.
Das ist die beste Sendeeröffnung seit ganz langer Zeit. Steh gerade hier unter der Palme und denk an dich.
Ja. Vielleicht kommst du mir gerade in den Sinn. Wir haben ja in der vergangenen Woche festgelegt, dass wir eine neue Rubrik integrieren wollen in dieses Format. Diese Rubrik heißt folgendermaßen.
Hör mal, was ist mit Schwarz-Gelb?
Ja, was ist denn mit Schwarz-Gelb?
Boah, Schwarz-Gelb lebt wieder.
Ja.
Intensivstation verlassen.
Ja, das EKG zeigt wieder aus.
Genau, Pfleger Mike Thulberg hat, ja, hat den Rekonvaleszenten.
Warte, warte ganz kurz, wir schieben den kurz vor, ja? Fuß der Woche.
Ach so, okay. So schnell war ich noch gar nicht.
Muss ich nehmen. Mike Thulberg, 2 Siege, 1 Unentschieden in 3 Partien, geht da mit einer positiven Bilanz raus, nahezu alles rausgeholt und am Wochenende ein Freudentänzchen, dass man dachte, es sei einer Fußballweltmeister geworden, ist aber keiner Fußballweltmeister geworden. Es hat sich einer einfach nur wahnsinnig gefreut über eine sehr erfolgreiche Zeit. Und das ist entsprechend emotional und kontrovers diskutiert worden in den verschiedenen Sportsendungen. Wir wollen damit auch nicht hinterm Berg halten. Meiner Ansicht nach hat er sich diesen Auftritt verdient. Sehr authentisch, sehr echt, sehr ehrlich, sehr emotional. Schwarz-gelbe Seele, schwarz-gelbes Herz, gerade gewonnen. Gewissermaßen Scheckheft gepflegt, übergeben und deshalb fand ich diese Aktion von ihm gut. Hat mir gefallen. Wem hat sie nicht gefallen? Okay. Oh, 2 Leuten hat sie nicht gefallen. Na bitte.
Soll ich anfangen bitte, oder du, lieber Timo?
Jederzeit.
Mir ist wurscht. Also erstens mal hat er eine klinisch tote Mannschaft wiederbelebt. Da hast du vollkommen recht.
Ja.
Wir dürfen jetzt aber auch die Gegner nicht überhöhen. Bremen, Donetsk, Heidenheim, bei allem Respekt. Bremen war lange in Unterzahl. Er übergibt tatsächlich Kovac ein ganz anderes Fundament. Ich finde es auch immer relativ schwierig. Ich weiß nicht, wer jetzt die Idee hatte, Kovac fängt erst nach Heidenheim an. Weil mit jedem Spiel, das Thulberg mehr macht, wird er natürlich so ein Stück weit auch verklärt.
Er wächst im Club wieder eine Alternative.
Ganz genau. Ja. Heute hat ja schon jemand getitelt. Es gibt den zweiten Schattentrainer, der damals Terzic für Rose war.
Ja.
Wer Thulberg kennt, der macht hervorragende Arbeit im Nachwuchs. Er ist ein emotionaler Typ. Und es haben ja wirklich, glaube ich, harmloseste, einfachste Basics gereicht, um diese Mannschaft wieder zum Leben zu erwecken.
Aber er freut sich einfach darüber.
Ja, Energie ausstrahlen. Nein, ich will ja erstmal das, was er mit der Mannschaft gemacht
ja
hat. So. Und dann ist ja die Frage, er hat es ja mehrmals betont, es geht ihm nur um Borussia Dortmund. Jetzt weißt du ja, wenn Kovac sein erstes Spiel nicht gewinnt, dann sagen ja alle, die da sind, ja, warum haben wir den Thulberg eigentlich nicht behalten? Und man kann sich so freuen oder ausstrahlen, man kann das auch so machen, aber das war mir wirklich zu viel. Wir haben jetzt kein Champions-League-Halbfinale erreicht und es schafft einen Berg von Bürde für den Nachfolger.
Ja, aber du kannst, also diese Transferleistung kannst du jetzt nicht erwarten. Voller Adrenalin und eierdick wie die erste und zweite Fußball-Bundesliga zusammen. Das waren seine ersten Gehversuche im Profifußball in einer ganz schwierigen Situation. Und er freut sich einfach wahnsinnig, dass er diese Zeit erfolgreich zu Ende geführt hat. Und das war sein persönlicher Moment. Ich glaube nicht, dass seine Intention war, für irgendetwas vorzubauen oder für irgendwas schon den roten Teppich zu legen, sondern es war einfach ein ganz persönlicher, emotionaler Ausbruch, weil er so ist.
Aber, also,
ja?
Guck mal,
ein Aber,
Timo,
noch, noch, noch ein
Timo
Aber.
Timo.
Also ich finde, als Trainer, und es gibt viele Beispiele, dass Trainer auch oft gefordert werden von den Kurven und so, ganz viele Trainer sagen, hey, wir hatten hier 11 oder 14 Jungs, die haben gespielt, ich hatte vielleicht ein paar Ideen, feiert die. Und das, dieses Devote hat mir gefehlt. Eigentlich sagen wir immer, uns fehlen Typen. Ich finde das gut, dass wir Typen dann auch haben. Aber das war mir zu groß. Also die Mannschaft ist im Hintergrund und er rennt dahin als... Also das wäre für mich ist es so, als wenn ich sage, ich habe jeden Montag eine große Fernsehsendung.
Hast du ja auch.
Ja, aber es geht um euch. Weißt du, ihr seid im Mittelpunkt und ich sitze hier in der Ecke.
Nein, es geht schon auch um dich.
Genau, aber ich finde das ein bisschen Zurückhaltende gefällt mir da besser und dieses da hinzurennen, als ob du die Champions League
Timo
gewonnen hast.
Timo Thulberg, gefällt mir.
Aber wenn du jetzt das Gefühl hättest, das hier war die beste Sendung deines Lebens,
ja,
und du legst dich hier um 19.28 Uhr einmal hier nackt auf den Tisch und machst die Säge.
Was sagt
dann
ihr dann?
Würde ich sagen,
was sagt
Timo,
ihr dann?
Das ist dein Moment.
Aber Wolfi.
Auch dein Moment.
Aber Wolfi, ja, eins darf man dir vielleicht auch mal sagen.
Bitte.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, das Spiel steht 2-2 und du spielst irgendwie gegen den VfB Stuttgart oder hast ein Pokalhalbfinale oder, ja, gegen die Bayern,
ja,
und dann fällt in der 90. Minute das Tor, dass dann alles bei dir durchdreht.
Ja.
Aber du hast in Heidenheim gespielt, eine Pflichtaufgabe, du hast sie gewonnen und dann ist Schlusspfiff und du rennst dahin. Ich meine, ganz ehrlich, die Frage ist ja auch immer, ist das wirklich zu 100% authentisch? Ich weiß
das,
jetzt,
das kann ich nicht beurteilen.
Jetzt wird
das
mir jeder Dortmund-Fan sagen, was kritisiert ihr darum? Es ist ja auch letztlich egal, er hat das gut gemacht. Trotzdem kann man sagen, und da bin ich schon ein bisschen bei Timo, Alonso, den mussten sie letztes Jahr fast auf dem Zaun tragen oder sowas. Das waren 3 Spiele. Also du hast jetzt auch noch nicht so viel geleistet, dass du, natürlich gefällt denen das. Das ist doch einer von ihnen. Und ich nehme dir auch ab, dass er den Verein liebt. Aber ich finde, er hat damit unnötig so ein bisschen so eine Bürde aufgebaut und ein bisschen Demut oder Bescheidenheit kannst du übrigens auch haben, wenn du Mr. 100.000 Volt
bist. Hat er doch auch, glaube ich. Also er strahlt es in dem Moment nicht aus. Er strahlt die Demut nicht aus und strahlt vor allen Dingen keine Bescheidenheit aus. Er strahlt halt einfach unbändige Freude aus. Und die gönne ich ihm in dem Moment, weil er diesen 3-Spiele-Zyklus unterm Strich erfolgreich bestritten hat.
Definitiv.
Das Ding gegen Bremen ist unglücklich verrutscht hinten raus. Also das war ein typisches Borussia Dortmund-Spiel. Und man muss ja auch so ehrlich sein, dass die auch mit Pflichtaufgaben in An- und Abführung ihre Probleme hatten.
Gerade der Sieg in Heidenheim.
Und die sind in Heidenheim und gegen Donetsk vollumfänglich erfüllt worden.
Ja.
Und das war einfach ein persönlicher Jubel. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, wie an dem Wochenende hat sich ja da wahnsinnig viel dran entzündet. Das habe ich schon nicht verstanden, weil ich dachte, ja klar, das ist noch ein relativ junger Trainer. Borussia Dortmund bedeutet ihm viel. Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, hat im Prinzip jeden Tag gefragt, bin ich denn noch Trainer oder ist schon einer da? Also wirklich unter widrigen Bedingungen hat er das Ding erfolgreich ins Ziel gebracht und darüber freut er sich. Und jetzt geht er zurück zu U19 und macht bei der U19 wieder.
Das ist jetzt auch kein Sündenfall. Na? Das ist jetzt auch keine Katastrophe.
Da freue ich mich.
Nein, aber wir reden ja über solche Szenen.
Genau.
Und es wäre auch völlig okay gewesen, wenn die Mannschaft in die Kurve geht und er steht dahinter und ist dahinter und wird wegen mir auch noch gefordert.
Ja.
Aber man kann ja, glaube ich, schon sagen, wir machen ja heute in der Zeit von Bildern, geht es ja auch um Gestiken. Und ich habe mich im ersten Moment, da hatte ich noch nicht mal Didi Hamann gehört, habe ich mich auch fast ein bisschen erschreckt. Habe ich gedacht, was ist denn da los? Haben die jetzt den Weltpokal gewonnen oder sowas?
Ja.
Also ich fand es einfach eine Spur drüber.
Aber könnt ihr euch vorstellen, dass sich so ein Trainer vielleicht im Hinterkopf auch denkt, ich positioniere mich jetzt
null,
mal?
0,0.
In so einem emotionalen Umfeld?
Also wenn einer so durchdreht, wie der durchgedreht ist, dann hat er nichts anderes im Kopf als unbändige Freude darüber, dass er das Ding jetzt hier gewonnen hat und dass es sauber
zählt. Wenn wir darüber reden, dass Bilder einem bewusst sind. Und ich meine, in den Interviews hat er immer gesagt, Borussia Dortmund ist die 1, Mike Thulberg ist ganz weit hinten.
Aber das ist ja auch so ein Punkt. Der ist ja auch, was jetzt so die mediale Berichterstattung und die Blickwinkel betrifft, ist der ja auch noch nicht versaut. Also der ist ja völlig jungfräulich an diese Sache rangegangen. Der macht in Dortmund mit der U19 seine Arbeit weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und steht von jetzt auf gleich, liegt er unter dem Mikroskop. Und erzählt von seinem Vater und wird in Interviews gefragt, wie das ist für ihn und dass er schon häufiger hätte gehen können, aber dass Schwarz-Gelb ihm halt besonders viel bedeutet und möglicherweise passiert da auch das ein oder andere mit Kalkül, das will ich gar nicht bestreiten. Aber in diesem Spiel ist einfach er an der Seitenlinie und nicht er, der versucht, möglichst angepasst noch eine Botschaft rüberzubringen.
Ich finde, am Ende bleibe ich bei der Meinung, und da bin ich mit Timo in einem Boot, wenn man sonst immer sagt, naja, es geht auch ein bisschen um die Mannschaft, war es mir eine Spur zu viel. Ja. Ich würde mal sagen, wir kriegen hier für diese Sendung den Fernsehpreis. Das kann jetzt auch nicht mehr lange dauern, nachdem wir schon...
Haben wir schon eine ausgezeichnete Sendung.
Eine Sendung, die der Säulenchef, du und Buschi entworfen haben. Und der rote Teppich ist ausgelegt in Köln an den Rheinarkaden. Und ich renne da einfach vor im Smoking. Ich bin erst dazugekommen und mache da einen Falztanz und hole mir die ersten beiden Hostessen schon im Arm und marschiere in den Saal ein, obwohl die Preise noch gar nicht verteilt worden sind, dann würdest du vielleicht auch denken, junger Kollege, also du bist jetzt ein bisschen später dazugekommen und damit habe ich es einfach nur verglichen.
Nein, aber wenn
das
du,
würde ja trotzdem nein, mit nein, der Klasse dich, dieser Sendung
wenn enden. Wenn du dich trotzdem darüber freuen würdest, ja, würde ich mich darüber sagen, freuen. Ich habe jetzt eine Sendung Glanzparade gemacht und natürlich habe ich meinen Anteil daran.
Jetzt kommt doch mal her, wo seid ihr denn hier?
Ich bin's doch.
Wo seid ihr denn hier,
Hostessen? Wo sind denn alle? Ja.
Aber tendenziell glaube ich, dass auf jeden Fall das, was ihr gesagt habt, dieses Schattentrainer-Dasein natürlich jetzt immer wieder auf Vorlage kommt, ne? Weil er hat ja überzeugt. Und das wird in der nächsten Zeit dann spannend zu sehen.
Deshalb habe ich auch gesagt, wenn du, Entschuldigung.
Ja, nee, das sollst du, genau der gleiche Punkt.
Wenn du dieses Spiel in Heidenheim jetzt vielleicht mit Kovac dann auch schon direkt machst, dann hast du jetzt gar nicht die Gefahr. Das ist jetzt schon, da hat Wolfi eben recht, das ist jetzt, obwohl die drei Gegner sind jetzt mal weg, der hat in drei Spielen 7 Punkte geholt und hat in der Champions League sie weitergebracht. Das steht jetzt erstmal für sich, ne?
Ja.
Und wenn Nico Kovac nicht liefert, dann kann er damit, dann wird er damit konfrontiert werden.
Ja.
Oh, Champagner? Um den Teppich jetzt? Von Reichen
wieder Champagner? Nee, der Thomas Wagner ist schon los. Der müsste, glaube ich, ist schon.
Ach, der ist da hinten schon.
Ist schon bei der Dankesrede. Guck mal, da hinten steht er.
Ja, genau.
Nein, aber das. Deshalb hatten wir ja auch letzte Woche darüber diskutiert, wie sinnhaft ist es, jetzt eine große Lösung zu präsentieren.
Ja.
Und. Also dabei bleibe ich. Da bin ich noch nicht eindeutig in meiner Meinung. Also da hätte ich auch gesagt, warum nicht mit Thulberg weitermachen.
Ganz,
also
das haben wir ja beide letzte Woche gesagt.
Genau, war ja unser beider präferierte Lösung.
Genau, würde ich auch nachher vor der bleiben. Der scheint ja die Mannschaft auch erreicht zu haben.
Ja, also zumindest packt er sie emotional und das ist in der Phase wichtig. Aber es war den Dortmundern offensichtlich wichtig, keine kurzfristige Lösung, sondern eine mittelfristige zumindest mal zu versuchen. Und deshalb Nico Kovac, der... Ja, muss man sehen. Also wie er die Mannschaft stilistisch gepackt bekommt, auch da gehen ja die Meinungen auseinander. Grundsätzlich ein Trainer, der für Ordnung steht, grundsätzlich ein Trainer, der für Disziplin steht, der es mit Eintracht Frankfurt geschafft hat, übers Wasser zu gehen. Das muss man sagen, der das mit den Bayern nicht geschafft hat, wo ordnet man mit Wolfsburg auch nicht, eher auch nicht. Wo ordnet man...
Wobei die Bayern, muss man ja dann auch sagen,
er hat
das Double relativ souverän gewonnen.
Ja.
Bei ihm ging es um das Scheitern in der Champions League.
Ja.
Ne? Es ist ja nach ihm auch nicht viel besser geworden, außer kurzzeitig mit Hansi Flick ne? in diesem Jahr.
Ja.
Also er hatte diese Startruppe nachher, glaube ich, vor allen Dingen auch Thomas Müller nicht mehr im Griff. Aber ich bin bei dir. Frankfurt war super. Die Bayern am Ende, trotz Titel, würde man die Note 3. Monaco war so, lala. Und Wolfsburg war eher schlecht, weil er einen guten Kader hatte.
Ja.
Und vielleicht denken die Dortmunder Verantwortlichen jetzt, wir brauchen jemanden, der für Ordnung und Disziplin steht, weil Kreativität haben wir eigentlich vorne genug. Wir hatten immer Trainer, die sie spielen lassen wollten und die haben aber diese Dinger gegen kleine Vereine und die Abwehrprobleme da nicht in den Griff bekommen. Vielleicht ist das der Ansatz.
Bin mal gespannt, wie es in der Mannschaft ist, weil bei Bayern gab es den Notnagel. Ich glaube, bei Wolfsburg war mit Kruse so ein bisschen. Das ist ja diese Disziplin, die Kovac mitbringt.
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Also, weil das ist populistisch und passt vielleicht in dem Fall. Bei Müller, das hat er, glaube ich, bei Sky90 gesagt, war die Wortwahl nicht optimal. Also der Sinn seiner Aussage sollte eigentlich ein anderer sein, als das, was seine Worte hergegeben haben.
Es kam
das
rüber, als wenn er so die Nummer 13 im Kader ist. Und er wollte sagen, den kann ich eigentlich immer überall bringen, da müssen wir also nicht drüber reden.
Das war, glaube ich, einfach ein rhetorischer Fehltritt. So ich in aller Vorsicht. Kruse, glaube ich, gab es auf zwischenmenschlicher Basis einfach Probleme, aber es wird ja keiner glauben, dass der sich von Spielern verabschiedet, entgegen seiner fußballerischen Überzeugung.
Nein,
sondern er wird immer die Besten,
natürlich,
die für ihn Besten spielen lassen.
Das ist ein totaler Profi auch.
Und er macht es einfach zu lange, um irgendwie so zu tun, als müsste er jetzt erstmal ein Signal setzen. Und also daran glaube ich nicht. Auch das habe ich vielfach gelesen, der hat ein Interesse daran, Borussia Dortmund zurück unter die ersten vier zu bringen. Der hat ein Interesse daran, Borussia Dortmund in der Champions League so weit wie möglich zu bringen. Der hat ein Interesse daran, den Club zu stabilisieren und dann im Sommer so zu bauen, dass der BVB wieder um nationale Titel mitspielen kann.
Vollkommen richtig. Und deshalb kann man zusammengefasst sagen, Thulberg hat ein gutes sportliches Bewerbungsschreiben für sich abgegeben. Der wird auch über kurz oder lang irgendwo auftauchen, ja, in einer der oberen Ligen. Motivation muss sich übrigens auch nicht immer abnutzen, sieht man bei Bo Henriksen zum Beispiel, ne, der das gut hinbekommt. Ja. Und Kovac steht für Stabilität, aber ich glaube auch für ihn ist es jetzt eine wichtige Station.
Total.
Kann er die ganz großen Clubs, ja, oder war das damals in Frankfurt bei einem Aufsteigerclub, war das perfekt und der Rest war dann so lala, das wird schon die Frage sein. Und du hast es ja gerade eben gesagt, das eine war verbal, aber ich glaube, er stand bei den Bayern auch jetzt nicht für eine Spielidee offensiv, wo du die Mannschaft mitnehmen musst. Mhm. Deshalb sind sie ja jetzt gerade von Kompanie alle begeistert, obwohl das ja von den Ergebnissen auch nicht immer perfekt ist. Ne?
Ja, und das kann sich natürlich auch ganz schnell ändern.
Natürlich.
Ich habe jetzt am Wochenende gesehen, dass Uli Hoeneß sein Meisterversprechen zumindest mal teilweise kassiert hat. Wo ich aber jetzt eigentlich sage, naja, nach 20 Spieltagen 6 Punkte vor, also da habe ich ja das Gefühl, als sei die Meisterschaft entschieden. Also ich warte für einen Moment noch den 15. Februar ab, aber grundsätzlich stehen für die Bayern alle Ampeln auf grün.
Aber er hatte ja, glaube ich, als er es gesagt hat, war 10. Spieltag und sie hatten 9 vor Leverkusen, glaube ich.
Ne? Ja, aber jetzt hast du ja nach 20, 6, ja, das ist ja, ne, ist ja wirklich
eine Größe. Das ist nach 30 noch 3.
Ja, also das war früher, das waren früher Nikolaus und Osterhase in Personalunion, ja, ja, weil sie das Spiel gegen Leverkusen diese, auch schon virtuell mit dazugerechnet haben.
Dieser Ritterschlag.
Ja.
Also Leverkusen ist anscheinend doch stärker als erwartet. Das ist ja, also musst du dir ja einrahmen fast. Und er will mit dem Herrn Eberl sprechen, ne?
Mit dem Herrn, ja, ja.
Sie meinen schon soweit oder habe ich jetzt vorgegriffen?
Nein, mit dem Bayern? Per Sie.
Nein, nee.
Es ist jetzt per Sie. Wir zwei sind nur noch per Sie. Ich möchte bitte mit Herrn Wagner sprechen. Ich möchte einmal die Trophäe sehen, die wir gewonnen haben.
Ach, der ist da vorne schon, der steht an der Theke. Aber Herr Fuß, wollen wir jetzt über die Bayern sprechen?
Gerne,
sind wir noch
gerne,
bei,
gerne.
Sind wir noch beim BVB?
Gerne.
Ihr dürft.
Ja. Nahtloser Übergang. Wollen wir einen Blick in die Community werfen?
Dürfen wir,
können wir? Thulberg Westermann. BVB wird nie der.
Also es gab viele Meinungen, die die Aktion von Mike Thulberg positiv gesehen haben.
Ja.
Und eher in die Richtung, hey, jetzt lass die Leute doch mal jubeln. Genau in Wolfskerbe sozusagen.
Ja. Typisch Brüllberg.
Und ganz viele schreiben hier über irgendwelche Sender aus Köln, wo jetzt mittlerweile bald alle arbeiten, die hier in der Glanzparade sind. Weiß auch nicht, was das heißt.
Ja, aber das ist nicht unser Thema. Seine Heiligkeit ist seine heute Heiligkeit. Ist mit dem Hund draußen, glaube ich. Ne? Heute. Kommt er nächste Woche wieder?
Eintracht Frankfurt wird gefragt, wenn wir da mal wieder drüber sprechen. Werder Bremen, es gibt so ein paar Vereine.
Ja.
Timo gehört ins Intro. Das ist ihr das.
Das ist zur nächsten Saison. Jetzt, wo ja klar ist, dass die Glanzparade weitergehen wird, ist klar, Timo Schmidtchen kommt
ins Warte, Intro. Mach das nochmal, dass wir Wolf sehen, was er da verkündet hat.
Der Säulenchef. Neuer, wer verdient jetzt mehr, Neuer oder Fuß?
Boah. Zu Vertragsdetails.
Wo ist denn der Wagner? Der ist mit dem Vertrag schon vorgelaufen.
Der verdrinkt ihn gerade.
So, genau, das können wir natürlich. Heute ist ja auch der Deadline Day. Mm. Ihr wolltet ja eigentlich über
Bayern, lass uns einmal schnell
Manuel Runde, Neuer Runde. Ist zwar kein Deadline Day Thema, ja, aber.
Hat nochmal verlängert bis 26. Ulbich ist jetzt da. Mm. Neue Nummer 2.
Das haben sie fünf Torhüter.
Die haben ein paar da, ne?
Ich kann den Urbich noch nicht einschätzen. Mhm. Jeder Torwartexperte, mit dem ich spreche, sagt mir, Urbich ist die künftige Nummer 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft. Man muss so ehrlich sein und sagen, er hat jetzt dem 1. FC Köln nicht die Stabilität gegeben zu Beginn der Saison, die der FC gebraucht hätte. Er hat ein paar gute Dinger gehalten, er hat ein paar vermeidbare kassiert. So, und deshalb habe ich mich schon gewundert, dass die Bayern jetzt im Winter den Hafen aufreißen und sagen, jetzt soll er bitte kommen. Jetzt geht es, glaube ich, so weit, dass er Spiele bekommen soll auch. Also, dass Neuer quasi Spiele abtritt.
Das, was man mit Nübel vor Jahren mal vorhatte.
Wir treten also ein in ein neues Zeitalter.
Also, wenn das passiert, ja, dass Manuel Neuer Spiele abgibt,
ja,
da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es wirklich, dann springen wir vom Mittelalter in die Neuzeit.
Macht es Sinn für einen jungen Torhüter zum FC Bayern zu wechseln?
Die Frage ist jetzt, ob man in der Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer gesagt hat, pass auf, wir machen mit dir, wir verlängern jetzt nochmal ein Jahr. Manuel Neuer hat auch Bock da drauf. Manuel Neuer ist immer noch ein klasse Torhüter. Hm. Er hält nicht mehr in Serie die unhaltbaren wie früher, aber das ist auch wahrscheinlich ganz normal. Ulreich war jetzt auch ein paar Mal nicht dabei. Perez ist ja auch ein Riesentalent, der ist aber verletzt im Moment, ja. Okay. Und die Bayern haben ja früher immer schon gesagt, komm, wir holen das Beste, was es am Juniorenmarkt gibt oder bei den jungen Spielern. Wenn es bei uns klappt, dann ist es super. Und wenn sie bei uns sich nicht durchsetzen, ist er für die Konkurrenz wenigstens weg. Ich bin bei Obich bei dir. Ich habe ihn in ein paar Spielen gesehen in Köln. Ich habe mich auch ein kleines bisschen gewundert über diese vorauseilende
Hype.
Um diesen Hype, ja. Weil er als junger Spieler, und das kann man ihm überhaupt nicht vorwerfen, er ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, boah, was kommt denn da für ein Koloss aus dir raus? Und so hat er auch gespielt. Er hatte diesen ersten Fehler nach 5 Minuten gegen den HSV im allerersten Saisonspiel. Ja. Dann hatte er noch 1, 2 andere. Aber zur Wahrheit gehört auch, erst als der Trainer auf Dreierkette umgestellt hat, Heinz gebracht hat, Schwäbe ist auch 2, 3 Mal unter Flanken durchgelaufen. Ja. Das ist manchmal auch Matchglück.
Ja, gut, klar. Ne? Aber er hat eine andere Präsenz, hat auch qua Alter eine andere Persönlichkeit.
Und die älteren Spieler haben auch gesagt, der sprach uns ein bisschen mehr Sicherheit aus. Also wie viele sie jetzt zahlen, 8 bis 12 mit Bonuszahlungen, das ist schon noch ein Versprechen auf die Zukunft. Und da muss ich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob man dem Jungen damit einen Gefallen tun, dass alle schon davon reden, das wird die kommende Nummer 1. Also das habe ich bisher jetzt noch nicht so gesehen. Ich bin auch kein Torwarttrainer. Hm. Ich glaube, der hat den Fürth sehr gut gehalten. Ja. Er hat richtig gute Anlagen, aber jetzt musst du den erstmal spielen lassen.
Also ich finde, wenn ich das kurz sagen darf... Wenn Nummer 2 aus seiner Sicht, dann lieber beim FC Bayern als beim 1. FC Köln.
Das ja, aber ich glaube, besser wäre für ihn gewesen, irgendwo hinzugehen, wo er einfach Spielpraxis hat.
Natürlich.
Bekommt, ne? Das ist ja immer das Argument, die Trainings bei den Bayern so hohes Niveau haben, dass du da viel hast. Also ich war damals auch Torhüter, ganz weit unten. Aber ein Training, da bist du gut, das hilft dir aber gar nichts. Du musst die Spiele haben und da bringt der auch nichts,
wenn ich bin ja ein bisschen älter. Wessels, Gospodarek, Scheuer, die sollten alle hinter Oliver Kahn aufgebaut werden.
Keiner. Und immer wurde der Junghans zum Althans.
Ganz genau.
Ja. Immer.
Ja, absolut.
Also es ist keiner, der es geschafft hat, sondern wenn, wurde ein Externer mit einer gewissen Erfahrung, ob das jetzt Kahn war oder ob das jetzt Neuer war oder weiß ich, Jean-Marie Pfaff oder so, wurden ein Externer, der schon ein bisschen was zu bieten hatte, der schon eine gute Vita hatte, der ist dann einer geworden.
Ganz genau. Also ich glaube, dieses mit dem Training, das ist es nicht. Aber vielleicht hat man mit Neuer auch ausgemacht, okay, du spielst jetzt nur ein Jahr, du gibst wirklich ein paar Spiele ab und dann haben wir den anderen. Aber länger als ein Jahr darf Obich das auch nicht machen. Ja. Oder dann wären es ja 1,5 Jahre.
Ja, ist doch so wie wenn Buschi hier ist, der gibt doch auch nichts ab.
No, Buschi.
Buschi hat jetzt schon ein bisschen was.
Doch, hat ein bisschen. Also ich bin der junge Obisch und Buschi ist so, ne, hat schon ein bisschen was abgegeben und so, was muss man ehrlich sagen.
Der alte Neuer ist heute mal mit dem Hund drauf.
Ja, und vom Buschi was zu lernen, das ist natürlich von den ganz Großen lernen, ne, das muss man auch ganz klar sagen.
Allein das
Liebe Grüße.
Allein die Gespräche oben im VIP-Raum.
Ja, klar.
Alleine da nimmst natürlich. Du so wahnsinnig
viel. Nehmen mit. Unfassbar viel mit.
Ja.
Ich fahr gerade an der Palme vorbei, ich bin an dich.
Das ist ein Insider, das verstehen die Leute nicht.
Gut. Jetzt kommen wir aber mal zu der Bayern-Problematik mit den Gegentoren.
Da ist ein bisschen was passiert, ne?
Also ich finde zum Beispiel, man darf jetzt ruhig mal sagen, das Spiel gegen Feyenoord vor 1,5 Wochen haben wir drüber gesprochen, das war Slapstick der Gegentore. 4 in Barcelona, kriegst jetzt nach 4-0 3 von Kiel. Erstmal Hochachtung, wie Kiel in Spielen immer zurückkommt. 2-2 in Leverkusen, in Freiburg fast noch egalisiert. Ja. Jetzt 3 Tore gemacht. Aber die Frage darf schon erlaubt sein. Man sagt, Jonathan Tah wurde kritisch gesehen von Hoeneß und Rummenigge. Deshalb hat man, glaube ich, keine 25 oder 30 Millionen ausgegeben. Also wenn ich Tah jetzt vergleiche, hat mich ein Bayern-Fan sogar draufgebracht, der mir geschrieben hat, mit Upamecano und mit Kim, dann muss ich sagen, die Aussage ist ein bisschen gewagt.
Ja, ich finde jetzt ehrlich gesagt, Upamecano und Kim, wenn du die in der Innenverteidigung hast, dann kann, also viel besser kriegst du es nicht. Dahinter noch Neuer, die Außenverteidiger sind vernünftig, die Doppelsechs davor, es gibt eigentlich aus meiner Sicht keinen seriösen Grund, warum das nicht stabil sein sollte. Ich frage mich manchmal, in so einem Spiel wie Kiel, das Ding ist nach 80 Minuten durch, ob es dann nicht einfach menschlich ist, dass du nach 80 Minuten einfach deinen Turnbeutel nimmst und deine Sachen einpackst, um dann pünktlich wegzukommen. So wie auch das Abwanderungsverfahren in der Allianz Arena ist. Das Spiel ist entschieden, jetzt geht es um die besten Plätze im Parkhaus.
Aber, Wolfi, ist es nicht so, dass das früher die Spiele waren, noch im alten Olympiastadion, das dann irgendwann schon halb leer war,
ja,
dass die Bayern einfach 2-3-0 gewonnen haben, ganz seriös, weil überhaupt ja gar keiner gewagt hat, da was zu versuchen.
Genau, das hat sich verändert, das wollte ich gerade sagen. Das hat sich verändert, dass es dann nicht okay ist für eine Mannschaft wie Holstein Kiel, einfach nur vier Dinger zu bekommen und alles ist gut. Ja. Sondern, dass sie bei 4 Tore Rückstand und noch 10 Minuten auf der Uhr sich sagen, jetzt wollen wir doch nochmal nachfragen. Dann fällt der erste rein, dann fällt relativ schnell der zweite rein, muss ja, weil ist ja nicht mehr viel. Und dann fällt es denen mit dem Turnbeutel in der Hand.
Und beim Rausgehen?
Beim Rausgehen fällt es schwer, wieder zurückzufinden. Ob wir es nicht zu sehr verwissenschaftlichen in der ganzen Analyse, stimmt das mit der Abwehr und bababa. Ich glaube, dass ihnen so etwas in einem Champions League Spiel nicht passiert. Jetzt kommst du natürlich und sagst Barcelona, ho ho ho, Feyenoord Rotterdam, ho ho ho, alles in Ordnung. Da kriegen sie ja auch, aber sie kriegen natürlich aus relativ wenigen Torschüssen. Das war ja Barcelona und Feyenoord auch so. Kriegen sie natürlich in den letzten Jahren unglaublich viele Tore. Also, es ist klar, die Bayern lassen so 3 bis 5 Torchancen pro Spiel zu. Und sie verlieren die Spiele, wenn die tatsächlich reingehen, was eigentlich unüblich ist. Aber das passiert der Barcelona auch immer auf eine ähnliche Art und Weise. Da gab es nur wahrhaftig auch individuelle Fehler. Das passiert der in Rotterdam. Das war ja ein absurdes Spiel, ein absurdes Ergebnis letztlich.
In Frankfurt kriegst du auch 3.
Da kriegst du auch 3. Das passiert halt ab und zu. Das spricht jetzt wiederum für deine.
Ja, aber Wolfi, ich glaube gar nicht, dass wir so weit auseinander sind. Ich sage, ich sehe außer Liverpool keine Mannschaft, wo die Bayern Angst haben müssen in Europa. Ich traue denen noch zu, ihr Finale hier zu Hause oder Dohorm zu erreichen.
Dohorm.
Aber du hast gerade gesagt, und in einem Punkt bin ich anderer Meinung, du hast gerade gesagt, Upamecano, Kim, besser geht's kaum. Das sehe ich tatsächlich mittlerweile anders.
Ja.
Weil ich finde, Upamecano hat in einer gesamten Saison 4, 5 so brutale Aussetzer. Und ich messe einen Innenverteidiger schon dann an Verlässlichkeit. Der hat zum Beispiel eine gute WM für Frankreich gespielt, müssen wir gar nicht sagen. Das kann auch über 4, 5 Spiele am Stück mal sein, aber irgendwann kommt wieder einer. Und Kim habe ich immer mehr den Eindruck, das war in Neapel eine gut geölte Maschine, der hat da alle abgelaufen in einer Mannschaft, die auch gar nicht so viele Stars hatten. Der ist immer noch nicht richtig in München angekommen. Das mag jetzt sich nach 1,5 Jahren ein bisschen komisch anhören. Ja. Ich finde nicht, dass er mit diesem Selbstvertrauen des besten Serie A-Verteidigers, der er vor 1,5 Jahren noch war, gewählt, dass er so nicht auftritt.
Aber er hat sich, finde ich, deutlich stabilisiert, weil davor hat er sehr zurückhaltend gespielt und ich finde, unter Kompany hat er dieses Vorwärtsverteidigen, was ja seine Stärke ist, kommt er viel mehr in die Situation rein und da finde ich ihn schon, dass er einen großen Sprung gemacht hat.
Aber
50 Millionen bester
Serie A. Nein, aber sind wir uns einig, für die Bayern, die ja höchstwahrscheinlich Meister werden und im Pokal raus sind, ist ja Halbfinale Champions League ist ja eigentlich unverhandelbar.
Mhm.
Und dafür musst du auf diesem Niveau ab den K.O. spielen, eigentlich durchgängig als Verteidiger, als Innenverteidiger, eine Verlässlichkeit ausstrahlen.
Das stimmt,
das habe ich bei beiden nicht das Gefühl, ohne dass ich ihnen die grundsätzliche Qualitäten abspreche für dieses Niveau.
Weißt du, was wir machen?
Was?
Wir warten es ab. Also wir warten diese Top-Spiele, diese Spiele auf Top-Level, die über das Wohl und Wehe der Saison entscheiden.
Genau.
Warten wir ab, um dann wirklich ein finales Urteil zu fällen, um dann sagen zu können, die haben da tatsächlich ein Qualitätsproblem oder die Gegner waren einfach so stark.
Ja.
Im Moment ist es schwer, also im Moment ist es so stochern im Nebel. Du hast da wirklich 2 Innenverteidiger mit eigentlich europäischem Renommee zumindest mal. Das Format stellst du in Frage. Auch da würde ich sagen, das ist so viel besser, kriegst du es dem Namen nach nicht. Im europäischen Fußball geht noch besser, aber wir reden über Nuancen.
Ja. Vielleicht ist es auch das Zusammenspiel der beiden. Vielleicht ist es auch, dass wenn Guerrero links spielt zum Beispiel, der macht mir auch keinen souveränen Eindruck hinten.
Ja.
Vielleicht sind sie auch, obwohl Kompany angepasst hat, vielleicht waren sie auch in Barcelona, waren sie viel zu offen. Das haben sie ja jetzt geändert.
Ja.
Aber ich glaube, im einen Fakt kommen wir nicht rum. Wenn die Bayern in einer Hinserie oder zu Weihnachten in 5 Spielen oder 3 und mehr Gegentore kassiert haben, das ist nicht der Bayern-Anspruch.
Wobei wir schon zwischenzeitlich auch im Rahmen dieser Sendung mal darüber gesprochen haben, wie stabil die Bayern stehen, weil sie über eine Phase von 6, 8 Wochen, also nur tröpfchenweise Gegentore bekommen haben.
In der Bundesliga, glaube ich, 19 jetzt, ne? Und Stanisic kommt jetzt immer mehr zurück. Hast dann noch Ito in der Hinterhand?
Ja.
Also
Dyer, haben wir letztens auch gesagt, ist dann auch ein guter Ersatz.
Total.
Ja, klar.
Der ist dann vielleicht nicht ganz so schnell, aber der ist halt der ist halt resoluter. Ich glaube, dass sie auf Top-Level dann halt auch noch stärker anpassen müssen. Jetzt so ein 4-3 gegen Holstein Kiel als Gradmesser herzunehmen, nein, da sage ich wirklich, die sind ja so ein 80. Die sind mit den Planungen im Wochenende, morgen Turnbeutel, Familie, Tegernsee. Gehen wir nochmal eine Schneetour. Wo muss man eine Uhr kaufen? Gehen wir heute Abend mal nochmal essen?
Aber Wolfi, bist du mir in einem Ding bei mir? Wenn du als Gegner dich auf die Bayern vorbereitest und liest dann Rotterdam 3, Barca 4, ja, so nochmal 3 gegen Kiel. Es hat ja immer, früher haben die Bayern ja viele Spiele gewonnen, weil der Gegner mit so vollen Hosen hier angetreten ist.
Da bin ich bei dir.
Und das hat ein bisschen gelitten.
Das hat sich verändert, ne? Und das war in den letzten Jahren auch schon so. Dass die Gegner nicht hierher kommen, voller Demut und auch mit ein bisschen Angst und sagen, also wenn wir hier knapp verlieren, haben wir einen Top-Abend.
Ja.
Sondern dass sie immer, im Moment, immer die Chance sehen. Das heißt, das komme ich wieder mit dem Emir Samir-Quatsch. Also, aber im Grunde ist es das. Diese Ausstrahlung, diese auch Unnahbarkeit, die geht den Bayern im Moment noch ab. Dieses Selbstverständnis, eben nicht zu stolpern, das Stöckchen nie loszulassen, nie. Frühes 1-0, hinten raus gucken, brennt noch Licht, machen wir ein zweites. Wenn er nochmal gemuckt wird, gibt's noch ein drittes. Und wenn die anfangen, sich richtig zu wehren, dann gibt's richtig den Kahn voll. Dieses Selbstverständnis müssen sie sich erst wieder erarbeiten.
Vollkommen richtig.
Kurze Pause, gleich mehr über Thomas Wagner, den Wagner der Woche. Wir haben ganz viele Themen.
Ja, wir haben noch viel.
Ganz viele Themen.
Hälfte haben wir schon erreicht.
Leverkusen müssen wir reden, ja. Stuttgart,
Abstiegskampf.
Bremen, St. Pauli, Abstiegskampf.
Weiße Ballett.
Und wir spielen noch. Kurze Pause, bis gleich.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Jubel! Es jubelt gar keiner.
Ach so.
Ich dachte, wer jubelt? Du jubelst.
Ich.
Ja, guck mal, er jubelt im Stillen. Zweiter Teil. Der Glanzparade.
Mit Themen, die da wären.
Topspiel. Union Berlin gegen RB Leipzig.
Danke. Nächstes.
Da warte ich jetzt
drauf. Ja.
Das ist einfach angeteasert.
Ich mache einfach so ein weißes Blatt, da steht drauf, Platz für eigene Notizen. Weil, also kein Spiel für die Ruhmeshalle. Ich habe mich gewundert, weil gestern die Kollegen vom Sonntag ganz aufgeregt angerufen haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, wie war denn das? Aber wahrscheinlich haben sie es einfach nicht gesehen und wollten deshalb. Das hat es also so in dem Ausmaß noch nie gegeben. Da sage ich, das gibt's doch gar nicht. Ihr ruft jetzt bei mir an, wenn Bayern gegen Leverkusen ist oder Dortmund, dann ruft mal einer an oder gar keiner. Jetzt rufen alle an und wollen wissen. Dabei ist eigentlich nicht viel passiert. Union Berlin scheint zurück, zumindest auf dem Pfad der Mentalität. Sie brauchen halt einen, der mal so einen Ball über die Linie stürzt. Bei den Leipzigern habe ich ein bisschen Sorge, weil die, warum auch immer, ihre technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht auf den Platz bekommen. Also das schien mir schon arg untertourig. Ja. Ich meine jetzt gar nicht blutleer, im Sinne von die machen zu wenig, aber in der Mannschaft steckt so viel Fußball und man hat so wenig davon gesehen. Weil es die Unioner gut gemacht hat.
Also ich habe ein bisschen was gesehen. Ich finde, wenn einer den Sieg verdient gehabt hätte, dann Union.
Zustimmung.
Haben mehr gemacht.
Ja.
Ich glaube auch, dass sie sich ganz klar von den Abstiegsrängen fernhalten können.
Ja.
Und bei RB, also Champions League, das war gar nichts, auch wenn sie schwere Gegner hatten. 3 Punkte ist indiskutabel. Ich glaube, da guckt Oliver Minzlaff ganz genau hin. Die Champions League ist unverhandelbar, die neue Qualifikation. Und das Pokalfinale, wenn du jetzt nicht ausgerechnet vielleicht nach Leverkusen in der nächsten Runde müsstest, ist sicherlich auch ein Ziel. Aber ich habe so das...
Das ist das große Ziel.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, Marco Rose muss fast schon den Pokal holen, um eine Diskussion über sich zu... einer Diskussion zu entgehen.
Und trotzdem... Irgendwelche Trainer haben mir mal gesagt, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, ist 0-0 das nächstbeste Ergebnis.
Genau.
Das wirkt für mich nicht unlogisch.
Ja.
Der Punkt bringt sie erstmal auf Platz 4, also ins gelobte Land.
weil der Verein für Bewegungsspiele gepatzt hat gegen Borussia Mönchengladbach. Bei den Gladbachern haben wir gesagt, sie gewinnen die Muss-Spiele und die bei den Kann-Spielen kriegen sie nichts hin. Das waren Big Points am vergangenen Wochenende.
Vor allen Dingen hat man gesagt, sie können keine zwei Spiele am Stück gewinnen. Das haben sie geschafft.
Mehrfach jetzt in der Saison.
Sie haben letztes Jahr 31 Punkte verspielt nach Führung. Dieses Jahr noch keinen einzigen. Sie sind brutal stabil. Sie haben ohne Honorar gespielt, ohne Rocco Reitz, ohne Player, gewinnen in Stuttgart und sind 3 Punkte von der Champions League entfernt.
Genau.
Und es gibt immer noch Leute, die meckern über die Außendarstellung von Seoane und zu wenig Feuer und sowas. Ich muss sagen, die spielen eine total stabile Saison, das hätte ich ihnen so eigentlich nicht
ja, so. Also wir betreuen sie ja mit dem Topspiel relativ engmaschig. Ja. In dieser Saison sind auch am kommenden Wochenende wieder da gegen Eintracht Frankfurt. Aber es ist ja, wie du sagst, wenn die das auch knacken, das ist ja auch so ein Kann-Spiel. Ja. Und nachdem sie jetzt auch Kann-Spiele gewinnen, warum sollen sie nicht zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gewinnen? Dann klopfen die tatsächlich an im Kampf um die Top 4. Das ist, und weißt du, wer über allem steht? Tim Kleindienst, bleibe ich dabei. Tim Kleindienst,
er nimmt ganz viel weg.
Er nimmt jeden Zweikampf, er nimmt jeden Abschluss. Das ist, der sitzt auf der Lok und alle Fohlen gehen hinterher.
Ja, ist so.
Schön. Ja, man muss ja auch sagen, das noch ganz kurz, man hat ja gesagt, die schwimmen nur im eigenen Saft. Roland Wirkus hat mit seinem Team gut eingekauft, das haben wir ja schon besprochen, hat jetzt seinen Vertrag verlängert.
Ja.
Seoane, das war eigentlich eine fürchterliche Bilanz, schlechter noch als Farke und Hütter.
Ja.
Die haben einfach gesagt, der bleibt und der hat das anscheinend hinbekommen.
Wahrscheinlich ist er auch deshalb, wenn ich das noch kurz sagen darf, nur deshalb geblieben, weil sie davor nach einem Jahr schon
zweimal gewechselt
das
haben.
Das Oberfohlen gewechselt haben, ja.
Timo?
Was ich da interessant finde, Moritz Nikolas. Also das ist so ein Rising Star, finde ich für mich. Du hast mit Jonas Omlin, hast du einen Nationalkeeper, der überhaupt nicht murrt, der einfach in der zweiten Reihe ist und sagt, okay, der Nikolas ist gerade on fire. Überragende Saison von ihm. Und jetzt gibt's ja dann auch so ein paar Transfers wie den Kastrop jetzt für zur neuen Saison, die den Kader dann auch mal sukzessive verstärken. Also Gladbach, interessant.
Interessant
trifft es ganz gut. Ich habe zuletzt ja gesagt, als wir beim Topspiel da waren, dachte ich so, ey, spielerisch ist das natürlich mau, aber die Punkte waren da.
Aber ich warne, weil 4 bis 12 sind 4 Punkte?
Ich glaube ja.
So?
Ja.
Da kann ein Spieltag also, 31
ist 4, ja genau.
Schon relativ viel verändern. Also dann fällt auch der Blick 7. dann vielleicht nicht mehr ganz so
aber
leicht.
Aber mit dieser Stabilität, wir haben gesagt, Gladbach mit dieser Mannschaft, obere Tabellenhälfte wäre gut. So zwischen, Sie haben, glaube ich, gesagt, wir wollen in die obere Hälfte. Inkludiert mit Platz 6 oder 7 kannst du auch Europa spielen.
Da haben sie die Platte von Eberl nochmal rausgeholt, der immer gesagt hat, obere Tabellenhälfte. Das ganz ist genau. Jetzt, also jetzt macht es aber Sinn.
Absolut.
Und das sieht doch gut aus. Eintracht Frankfurt wurde auch im Chat vorhin schon gefordert, ein Wort zu Eintracht Frankfurt zu verlieren.
Ja, ich meine, wir müssen nicht darüber reden, was du mit Mamouche für eine Qualität verloren hast. Aber das Problem ist, dass die jetzt hinten dran sind, oft ist das ja für solche Spieler dann noch eine Chance, die sich jetzt auch so ein bisschen ein Formloch nehmen. Ekitike, Palindrom, von vorne bis hinten gesprochen, genau wie
Omega. Ja, fantastisch.
Ja, ich wollte es dir nur noch mal sagen. Gut. Ja, ich habe doch den Preis schon abgeholt. Ja. Auch wegen Usun macht's gar nicht so schlecht. Matanovic kein Faktor.
Wundert mich eigentlich.
Ja, wir sind ja überzeugt davon, dass er eigentlich in die Bresche springt.
Wahi weiß man jetzt auch nicht, wie weit ist der, hat in Marseille jetzt auch nicht, aber scheint ein...
Also das ist glaube ich so ein...
Typischer Krösche-Transfer, ne?
Genau, typischer Krösche-Transfer mit Weitblick.
Ja.
Also nicht für sofort, sondern halbes Jahr Eingewöhnung und dann ab der kommenden Saison... Explosion.
Aber das ist ja die Frage, ne? In einer solchen Saison, wo die Großen, Leipzig, Dortmund, auch Stuttgart als Vizemeister so schwächeln, du hast jetzt 38 Punkte, die haben wahrscheinlich irgendwie gehofft, okay, wir haben einen kleinen Vorsprung, irgendwie fangen wir das mit Mamouche auf, es ist für Frankfurt schon auch eine Chance, wieder in der Champions League zu spielen.
Natürlich.
Die nochmal andere Dimensionen eröffnen würde.
Aber die bleibt ja.
Ja, die bleibt.
Ja.
Aber sie haben gerade im Moment so Ladehemmung kommt jetzt gerade nicht gut, weil das natürlich nach Mamouche das Ganze so ein bisschen noch befeuert noch.
Ich habe heute gelesen, Batshuayi, ihr könnt das viel besser aussprechen.
Batshuayi. Der Batshuayi.
Sprich schnell, da machst du weniger Fehler.
Du meinst der Dortmunder Batshuayi oder was?
Ja, Dortmunder Batshuayi.
Der belgische Nationalstürmer Batshuayi.
Oder wie ein Kollege früher gesagt hat, Batshuayi. Ich sage aber nicht, wer es war. Ja?
Ja, das. Ich meine, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen Bewegung rein. Ja. Klar, 18 Uhr ist Schluss, aber der spielt gerade bei Galatasaray. Da gibt es dann irgendwie, da ist so mit Zeitverschiebung und dann bis 12 Uhr. Und morgen früh guckst du dann im Netz, Sky Sport App, und dann sagt
Letty Go.
Sagen die, ich habe schon gesehen, ne? Drüben sind die Sauerstoffzelte aufgebaut für die Kollegen vom Transfer gelb.
Klar.
Das sind ja, also das muss man auch mal sagen, das sind ja 20 Leute dran beteiligt, die den ganzen Tag telefonieren und recherchieren. Ja. Das ist schon bemerkenswert, was die Damen und Herren da für eine Arbeit leisten. Also es ist ein Sauerstoffzelt vor dem Hauptgebäude, Headquarter aufgebaut, ist noch keiner drin. Das heißt, sie sind es ist immer gelb, noch. Aber. Es ist gelb, aber es ist noch keiner drin.
Batshuayi,
ja. Und nichtsdestotrotz ist die Eintracht für mich ein Top-Kandidat für einen Platz in den ersten vier.
Finde, das würde die Arbeit auch gekrönt.
Das ist, wenn man sagt, naja, Leistungsdelle oder wie hast du es gerade genannt? Hilf mir, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen.
Nee,
kleine Krise oder
vorne,
kleine
also Ladehemmung.
Ja.
Das war es doch.
Also wenn das dann immer noch einen Punkt gibt am Ende. Wie viele Spiele haben die verloren in der Saison? 4, glaube ich.
Ja, kurz vor Weihnachten so. Haben sie, glaube ich, 2 verloren oder sowas. Ne?
Aber wenn es das schon aber ist, also wenn das schon kriselig ist in Frankfurt, dann muss ich sagen, ist alles in Ordnung.
Aber Wolfi, du weißt ja, das ist auch immer ein bisschen ein Wechselspiel. Sie führen in Hoffenheim trotz schlechter Leistung bis zur 90. 2-1, kriegen den Gegentreffer.
Ja.
Spielen jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, da denkst du eigentlich, obwohl Wolfsburg das ja gut macht im Moment, naja, ein Dreier, dann haben wir uns noch weiter abgesetzt. Dann liegst 0-1 zurück, kommst. Es ist ja nicht, dass du sagst, sie spielen schlechten Fußball. Mhm. Aber diese Selbstverständlichkeit, man weiß ja nicht, ob die mit Mamouche jetzt da wäre, aber sie ist gerade im Moment ein bisschen weg im Angriffsspiel.
Ja, also es fehlt halt einfach so ein Spieler, fehlt und sie versuchen das zu kompensieren und ich bin mir relativ sicher, dass das in den nächsten Wochen auch wieder gelingen wird.
Funktioniert.
Nächster Punkt.
Liebe Grüße von Buschi.
Ja,
gerade geschrieben.
Guckt zusammen.
Guckt zusammen im Hund.
Mit dem Hund natürlich.
Hündin.
Wo ist er denn? Ist er jetzt bei der Preisverleihung, ist er jetzt an der Theke oder?
Jetzt schreibt er gerade, mir fehlt ein wenig Alarm.
Was? Ein Alarm fehlt ihm?
Alarm.
Alarm?
Okay. Wo spielt der denn?
Wo wechselt der denn hin?
Also Thulberg haben wir ja schon verkauft.
So, dann haben wir noch.
Stuttgart?
Stuttgart. Die haben heute 35 Spieler
spielen
geholt.
Spielen die einen Mist, was für eine Saison. Also müssen wir Alarm schlagen jetzt. Nein, nein. Der VfB ist zum zweiten oder dritten Mal in dieser Saison wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, geht's jetzt dann doch in eine Richtung, dass sie einfach nur eine total mittelmäßige Saison spielen. Dann haben sie immer den Turnaround bekommen, stehen immer noch auf Europas Plätzen. Ich finde es auch interessant, die Personalpolitik. Sie holen Rouault vor der Saison für 3 oder 4. Jetzt verkaufen sie ihn für 15.
Ja klar.
Durchlauferhitze.
Das ist schwäbisches Kaufmannstum.
Ja, dafür haben sie das Riesentalent aus Nürnberg geholt.
Ja.
Ne? Ich glaube, dass das Spiel gegen Augsburg jetzt schon über...
Pokal meinst du?
Ja, dass das morgen schon ein bisschen über Wohl und Wehe der Bruttler auf der Haupttribüne in den nächsten Wochen entscheidet.
Ja, wobei in Stuttgart muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also es gab ja Armageddon-Theoretiker von der Schwäbischen Alb, die gesagt haben, also jetzt muss ich aufpassen, die steige ab wahrscheinlich, spielst du gegen Real Madrid und steige am Ende ab der Saison. Das ist doch schon auch kein Verzähler. Und dazu kommt es ja nicht.
Nee.
Sondern eigentlich ist es eine total stabile Mannschaft, die halt jetzt auch mit der Problematik der Mehrfachbelastung einfach zu tun hat. Jetzt wird dieser Kader nochmal dezent erfrischt, hier durch diesen Montag heute und den Deadline-Day, so. Und dann ist es der Pokal. Und der Pokal hat ja für Sebastian Hoeneß schon mal Schicksal gespielt, nämlich ganz am Anfang seiner Zeit in Stuttgart, wo die ein elendschlechtes Spiel in Nürnberg damals 1-0 gewonnen haben. Und
dann begann der Aufstieg.
Und damit begann der Aufstieg. Ja. Also deshalb, ich glaube, dass man sich um den VfB Stuttgart letztlich keine Sorgen machen muss, auch wenn die morgen ausscheiden, was ich nicht glaube.
Glaube ich auch nicht, aber dann wäre es schon, du darfst eigentlich von einem Bundesligisten, egal wie das nach so einer Saison ist, darfst du schon erwarten, unter die ersten 24 im Champions League Ranking zu kommen. Also man muss keine Apokalypse ausrufen, aber das war im Endeffekt trotz des Sieges in Turin und einem ordentlichen Auftritt in Madrid keine gute Champions League Saison.
Normalerweise, Thomas, normalerweise. kommst mit 10 Punkten und die beste 24.
Ja, ja, klar. Nee, da wurde ja sogar gesagt, mit 8 Punkten, die reichen.
Normalerweise reichen dir gute 6.
Supercomputer, das berechnet.
Ja, der hat noch gesagt, 8 aus 8. Ja. 11 hast du gebraucht. Das hat Tag noch nicht mal gereicht.
Aber wir haben vor einigen Wochen über Stuttgart gesprochen. Da waren sie noch deutlich weiter unten in der Tabelle. Und da hatten wir so ein bisschen aber gesagt, dass sie diesen Hurra-Fußball, den Eintracht Frankfurt zuletzt gespielt hat, dann auch so ein bisschen adaptiert. Und jetzt kommen sie aber ja wieder nach oben. Die sind auf Platz 5. Also
ja, aber sie haben jetzt in einer Woche ja, drei Spiele verloren.
Ja.
Genau, ne? Sie haben in Mainz verloren, ja. Sie haben gegen Paris verloren, wo alle gehofft haben, komm, vielleicht gibt's nachher so ein Unentschieden. Ja. Und sie haben jetzt das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Und deshalb sage ich, die werden nichts mit unten zu tun haben, hast du vollkommen recht. Aber natürlich steigen noch Ansprüche, wenn du Vizemeister geworden bist. Und du hast jetzt ein Pokalviertelfinale gegen den FC Augsburg.
Musst du gewinnen.
Der im Moment eine neue Auswärtsstärke hat, gar keine Frage.
Ja, musst du gewinnen.
Aber wenn du das morgen verlierst, glaube ich schon, dass es im Umfeld Enttäuschung geben
wird. Musst gewinnen.
Ja, musst gewinnen.
Musst gewinnen. Ja. Ist alternativlos. Ja. Musst gewinnen.
Genau.
Und ich glaube, das tun sie auch. Und wir werden Stuttgart mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und den ersten sechs in der Tabelle sehen.
Schnitt.
Am Ende der Saison. So. Was haben wir noch? Timo? Was hast du noch? Was hast du noch an Themen hier liegen?
Abstiegskampf.
Abstiegskampf.
Oh, am Wochenende ist St. Kiel Pauli gegen Bochum.
St. Pauli? Du wolltest da über St. Pauli eigentlich sprechen.
Nee, ich hab einfach gesagt, mir fällt es ja als Rothose nicht so leicht, aber man muss das trotzdem machen, weil ich finde, dass der FC St. Pauli wirklich, also ich glaube, die sind durch und die machen echt gute Arbeit. Also Bornemann kauft echt gut ein, das darf man auch mal ganz klar sagen.
Die verteidigen ja wie die...
Absolut.
Ah, wie die Weltmeister.
Und da spielen Leute mit, die jahrelang...
Kein Gegentor.
Ja, Wahl, der hat bisher nur zweite Liga gespielt. Dann kommt irgendwie Ritzka und Zwingala und so. Also das sind jetzt keine Leute, wo du sagst, die haben seit Jahren schon hinten das Ding verteilt.
Wir reden hier über Upamecano.
Ja, echt? Dann haben sie hier Ritzka, den kleinen Bruder von Gilavugi, der trifft.
Ja. Ah, der fällt jetzt leider aus, kam eben.
Johannes Eggestein, da haben wir letztes Jahr gesagt, zweite Liga, das reicht nicht mehr. Der spielt jetzt in der Bundesliga. Plessin hat Zart und Afolayan am Anfang rausgesetzt, wollte eine defensive Stabilität. Und die machen sie ja auch. Also für mich, das sind 7 Punkte bis zum Relegationsplatz. Das ist echt eine sehr, sehr ordentliche erste Saison, muss man sagen.
Klassenerhalt. Weißt du, über was ich noch gerne noch reden würde?
Über was?
Über den sprechenden Schiedsrichter.
Okay.
Und das haben wir ja gestern in Leverkusen.
Ja.
War es das erste Mal. Mhm. Mittwoch im Pokalspiel wird er auch sprechen. Also für alle hörbar, so man ihn hören kann bei dem ganzen Lärm, der da am Mittwoch zu erwarten ist. So wie der das gemacht hat, Braun, ne? Robin Braun?
Ja.
So kann man es machen, gut. Oder nicht?
Absolut.
Weil wir letzte Woche ja drüber diskutiert haben, das muss kurz, prägnant, zur Sache, ohne Girlanden und ohne verbale Luftschlangen, auf den Punkt.
Genau.
Und er stand ein bisschen, also es sah so ein bisschen aus wie in der NFL, ne? Wie so ein NFL-Schild, drückt dann hier drauf, bedeutungsschwanger.
Ich habe ja auch
steht so ein bisschen breitbeinig und verkündet.
Genau.
Hat mir gefallen.
Der Sieger im Fernsehpreis, in der Kategorie. Nein, aber wir haben ja letzte Woche gesagt, es kommt vor allen Dingen darauf an, wie machst du es, wenn du in der 89. ein Tor für Borussia Dortmund zurücknimmst und musst der Süd erklären, warum du das zurückgenommen hast. Ja. Das ist dann wahrscheinlich schon nochmal ein anderer
Schmack. Ja, wenn da richtig Getöber ist.
Oder stell dich mal vor die Brigade Nassau im Waldstadion.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde.
Der Eintracht.
Und muss Ihnen leider mitteilen.
Dass Ihre Ausreise...
Dass dieses Tor...
So eben.
90 plus 4 zum Ausgleich, dass sie in die Champions League gebracht hätte, nicht zählt.
Ja.
Nein, aber so geht's.
Ja.
Ich glaube, dann ist es eine Verbesserung.
Absolut.
Oder?
Ja, ich finde es sehr gut und wie gesagt, es war eine gute Premiere.
Hast du noch was zum HSV? Ist ja nicht mehr Tabellenführer. Mhm. Weiß nicht, dem einen oder anderen ist es möglicherweise aufgefallen.
Also ich hätte 7 Punkte zum Rückrundenstart Köln, Berlin, Hannover unterschrieben.
Mhm.
Gestern super erste Hälfte gespielt, muss 2-3-0 führen.
Vielleicht die beste erste Hälfte, die du seit langem vom HSV gesehen hast?
Auf jeden Fall eine der besten. Und es ist wirklich so. Und das ohne Selke und ohne Klatze, muss man ja auch sagen. Königsdorf hat gestern ganz vorne nicht so funktioniert. Zweite Halbzeit muss man dann aber auch fairerweise sagen. Hannover war noch im Spiel drin. Breitenreiter hat umgestellt. Haben sie richtig gut gemacht. Dieser Matondo, der schon mal auf Schalke gespielt hat, wieder das Ding da oben reinschweißt. Und dann musst du am Ende sagen, wenn Dompe dann in einem direkten Vergleich, in einem 6-Punkte-Spiel, zumindest verlierst du nicht, dann hast du für das Spiel gestern das Schlimmste verhindert. Ich sag, der FC,
also ich sehe viele. Also du sprichst jetzt über den Tabellenführer.
Genau, ich spreche über den Tabellenführer. Ja. Also den FC im Moment Fußball spielen zu sehen, ich glaube, es war das 9. Spiel mit einem Torunterschied. Das ist dann irgendwann auch, wenn du so viel, wie sagt Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Also da wären ganz viele Spiele dabei gewesen, die musstest du auch nicht unbedingt gewinnen. Aber wenn du sie immer wieder gewinnst und sie haben in Braunschweig was gebogen, dann muss man sagen, ich sage, der FC ist durch.
Natürlich sind die auf gar keinen Fall. Dafür ist es zu sehr auf Kante
genäht. Haben ja auch den teuersten Kader, die besten Einzelspieler. Also.
Vielleicht kommt ja auch noch Magdeburg.
Nein, Magdeburg. Aber was mich beeindruckt beim 1. FC Köln ist wirklich die Tatsache, dass sie, als hätten sie die Pferde gewechselt, Anfang November, angefangen haben, zweckmäßig Fußball zu spielen.
Das war schon Ende September, Anfang Oktober war es schon.
Auf Dreierkette umgestellt und es ging einfach darum, zweckmäßig und ergebnisorientiert Fußball zu spielen. Nicht diese Sportart neu zu entwickeln, nicht zu versuchen, irgendeinen Stil zu implementieren, sondern stringent daran zu arbeiten, Fußballspiele zu gewinnen. Und das tun sie im Moment und sie gewinnen die mit einem Tor Unterschied und sie gewinnen auch Spiele, in denen sie zurückliegen, weil sie eben nicht die Nerven verlieren und nicht die Haltung verlieren und nicht die Stabilität verlieren. Und trotzdem ist es A, immer noch der 1. FC Köln und es ist B, immer noch die 2. Fußball-Bundesliga.
Aber es
wo einfach unglaublich viel passieren kann.
Da darf man aber trotzdem sagen, es ist irre spannend, es ist geil von den Fans, von den Clubs.
Ja.
Aber dass der 1. FC Köln mit diesen Leistungen Tabellenführer ist, und das sage ich bei allem Respekt, weil ich ja sage, wenn du so viele Spiele gewinnst, das hat dann auch was mit Klasse zu tun.
Ja.
Aber es ist keine fußballerische Klasse, die wir da im Moment sehen, von allen Mannschaften, die oben sind.
Ja.
Ne, und man darf schon, glaube ich, sagen, die einzigen, die so einen richtigen Stempel aufdrücken, das ist Magdeburg mit Titz, da siehst du einen Spielstil, und Kwasniok in Paderborn, die jetzt so ein bisschen nach dem Wintertheater so ein bisschen abgereicht werden. Und Magdeburg ist ja auch grotesk, stehen auf Platz 3, sind Letzter in der Heimtabelle, gewinnen aber, glaube ich, von 11 Auswärtsspielen 9.
Ja. Das ist imposant auf Schalke genommen.
Ja, das ist Wahnsinn. Und Kars, das ist wirklich eine richtige Bombe, der Typ, muss man sagen.
Und jetzt
könnte er auch der Wagner der Woche?
Nee, den habe ich ja noch. Stimmt, genau. Wagner der Woche. Ganz schnell noch, bevor wir spielen. Bitteschön.
Der Wagner der Woche.
Also dänische Handballnationalmannschaft, 4 Weltmeistertitel am Stück, Olympiasieger, Europameister, finde ich alles irre. Aber geil fand ich vor allen Dingen, dass sie gestern, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, sie lassen am Ende Domagoj Duvniak das letzte Tor werfen, einer der größten Handballer der letzten 15 Jahre.
Ja.
Das fand ich eine geile Geste, er war auch total gerührt, auch wie die Dänen, ich meine, das sind ja Monster, wie die Deutschen im Olympiafinale leider mit 13 mal kurz pasteurisiert und verpackt haben. Hier waren es, glaube ich, 6 oder was, das war dann das mit Abstand knappste. Das sind schon Mentalitätsmonster, immer wieder angetrieben und da meckert übrigens keiner. Gitzel, der spielt alles durch, also Chapeau.
Wie viel? 37 WM-Spiele in Folge, ungeschlagen oder so?
Ungeschlagen, genau.
Wahnsinn.
Wie gleich Timo beim Dart.
Die sollten alle.
Schweres Auswärtsspiel heute.
Hast du das Trikot mit?
Zu Tisch.
Zu Tisch, okay. Dann wollen wir schnell Pokal spielen, Viertelfinale.
Ja.
Bayer Leverkusen in den schwarzen Trikots, angeführt von Thomas Wagner. Gegen den Underdog aus Köln.
Der 1. FC Köln ist
Underdog in diesem
Spiel.
Ist
in seinem natürlichen Habitat, in keinem Wettbewerb Außenseiter.
Oh. Guck mal, und jetzt dazu noch der Sendehinweis. Am Mittwoch kann man sich das natürlich angucken.
Ja, Mittwoch live.
Wolf ist wohl möglich zugegen.
Ja, ich bin da.
Thomas, du auch?
Ich bin da. Ich habe mir sonst nichts vorgenommen.
Ich bin da, aber ich bin privat da.
Ach so.
Mein Kumpel würde sagen...
Der wird gut!
Das gibt's. Mein Kumpel würde sagen, wir machen uns glatt.
Ja, du solltest jetzt erstmal treffen, weil sonst wird's eng.
Das wird wirklich eng. Boah, der macht das 2-0 hier.
Oh.
Nee. Er hängt.
Oh, Stau.
Abgefälscht.
Boah, das gibt's ja. Ich kann nur noch die Verlängerung erzwingen.
Ja.
Der deutsche Meister, der Double-Gewinner, wackelt. Oh Gott,
und jetzt sieht es so aus, dass der Titelverteidiger ausgeschieden ist.
Wahnsinn.
Schau.
Es bleibt beim 1-0.
Nee.
2-0, das gab es, glaube ich, noch nie. Die Pokalsensation ist perfekt. Der 1. FC Köln steht im Halbfinale des DFB-Pokals.
Muss ich jetzt meine Karten zurückgeben?
Ja, muss seine Karten zurückgeben. Nein, das wird schön, da freue ich mich drauf. Das spricht alles für Leverkusen, aber das Schöne am Fußball ist, es ist immer noch das alte Spiel.
Es ist immer noch das alte Spiel.
Und du kannst es drehen und wenden und verwissenschaftlichen, wie wir es auch zum Teil in dieser Sendung machen. Und am Ende kommt einer und schießt aus 20 Metern den Ball in den Knick. Das habe ich übrigens in Leverkusen auch schon mal erlebt mit Kaiserslautern. Verlängerung, Jessen.
Was ist Jessen? Leon Jessen, glaube ich.
So, der dann mal schnell, aber das war ein anderes Leverkusen. Die wissen schon, dass das der...
Herr Schmidtchen, Herr Fuß, können Sie bitte zur Preisverleihung
realistische Titel. Wir machen uns auf den Weg.
In dieser Saison. Das war die Glanzparade für diese Woche. Nächste Woche mehr. Thomas Wagner zu Tisch nächste Woche?
Nee. Nächste Woche sitzt hier der Meister.
Also nächste Woche Frank Buschmann wieder da.
Genau.
Timo Schmidtchen ist dabei, ich bin dabei. Habt eine gute Woche, vielleicht schon bis Mittwoch.
Oder morgen. Morgen übertragen wir auch Pokal.
Morgen ist auch Pokal. Ja. Das ist ein ganz viel Pokal. Ja. Und dann Topspiel mal wieder Gladbach. Tschüss, sportlich bleiben.
Ciao.